Herzlich willkommen zum OMR Podcast, unser Partner zwischen den Jahren sozusagen, die Comdirect, die Bank in deiner Hand, eine wirklich hervorragende Banking-App, außerdem die beste deutsche Bank 2018, gewählt worden vom Fachmagazin Euro am Sonntag und wirklich eine ganze Reihe recht cooler Features in der App. Man kann überweisen per Sprachbefehl oder Chat, es gibt Google Pay und Apple Pay, wenn man das denn schon braucht. Es gibt irgendwie Kompatibilität im Bereich Alexa, Skills für Echo und Show. Und es gibt, wie so häufig im Banking-Bereich, aber hier wirklich ganz cool natürlich, 100 Euro Startguthaben, wenn man sich ein Konto eröffnet. Und dann 2 Euro in den ersten 24 Monaten der Nutzung. Alles das, damit ihr diese neue Banking-App einfach nur nutzt und kennenlernt. Macht es doch mal, geht doch mal zu Google Play oder zum App Store und ladet die Comdirect Banking App runter. Mehr Informationen gibt es bei omr.com im Artikel in den Shownotes. Einfach mal neues Banking starten im Jahr 2019. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Der letzte Podcast 2018 und wir haben uns etwas Ungewöhnliches Neues vor allen Dingen überlegt. Wir haben uns überlegt, wir zeigen euch Podcasts, die wir im Laufe dieses Jahres aufgenommen haben, aber die wir noch nie gespielt haben oder noch nie veröffentlicht haben. Warum ist das so gekommen? Häufig ist es deswegen, dass wir einige Podcast-Gäste hatten, in denen wir nur recht kurz haben sprechen können oder gesprochen haben, irgendwie gar nicht absichtsvoll. Oder dass wir den Podcast aufgenommen haben und dann aber andere Sachen kamen, die total zwingend waren, die total bekannte, prominente Gäste, die wir gerne so frühzeitig machen wollten, sodass die Podcasts irgendwie ein bisschen älter geworden sind und dann uns ein bisschen inaktuell vorkamen, sie in voller Länge zu zeigen. Und so haben wir jetzt einiges angesammelt aus verschiedensten Gründen und dachten aber, das möchten wir gerne zeigen. A, sind wir es natürlich den Gästen schuldig und B, ist es einfach richtig, richtig guter Content an verschiedenen Stellen, den wir euch gerne geben wollen. Und deswegen geht's jetzt los. Wir haben jetzt hier ein buntes Mix an Leuten, vom Fußballstar über den Fritz-Cola-Gründer, über den Andy Brückschlögel, der die Bits and Pretzels macht und nebenher eine Online-Marketing-Technologiefirma aufgebaut hat mit seinen Partnern, über den Daniel Engelbarts, der verschiedene Gutscheinfirmen aufgebaut und verkauft hat und als Spardetektiv bei Sat.1, glaube ich, unterwegs ist. Also verschiedenste Leute, die alle irgendwie interessante Sachen machen im Marketingbereich. Und ja, wir haben jetzt irgendwie da das Portfolio. Ist bunt. Los geht's mit Mirko Wiegert, einem der beiden Gründer von Fritz Cola, der bekannten Cola-Marke, die sozusagen die ersten waren, die auf diesen ganzen Getränke-Startup-Trend aufgesprungen sind, bevor es überhaupt ein Trend war, bevor es das überhaupt gab, sozusagen Getränke-Startups. Da gab es schon Fritz Cola, hier aus Hamburg kommt, mittlerweile überall in Deutschland unterwegs. Die Kollegen machen 50 Millionen Euro Umsatz mittlerweile, kommt im Podcast raus. Der Mirko ist mittlerweile der letzte verbliebene Geschäftsführer. Der andere Gründer hat irgendwann seinen Abschied genommen und hat sich ausbezahlen lassen. Der Mirko macht es weiter und erzählt jetzt hier nochmal ein bisschen die Gründergeschichte, wie es alles losgegangen ist. Sehr interessante Details dabei. Viel Spaß.
Was?
Hier in Hamburg ist man sich eigentlich sehr nah, aber wir kannten uns bislang noch nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt kennenlernen hier im Podcast. Hier ist der Gründer von Fritz Cola, Mirko Wiegert. Moin.
Ja, moin. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. So, Fritz Cola, ich glaube, das ist einfach. Die meisten kennen das. Wer es nicht kennt, es ist eine Cola, ein Getränk. Aber es ist schon irgendwie seit Jahren so ein bisschen independent. Ihr habt sozusagen, bevor dieser ganze Hype an Getränken und an sagen wir Lebensmittel-Startups kam, wart ihr schon lange dabei. Und ihr habt es mittlerweile echt auf ein vernünftiges Niveau entwickelt. Umsatzzahlen ist immer schwierig, aber ich sag mal, ich habe zu recherchiert, irgendwie so 50 Millionen plus ist die Größenordnung, das ist ja schon echt mein Wort. Wie fing das denn mal alles an?
Das fing 2002 eigentlich an, als wir uns selbstständig machen wollten damals. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Haben lange Ideen gesucht, lange Ideen gesammelt und wenn man sich an die 90er oder 0er Jahre zurückerinnert, damals war es mit der Getränkeauswahl noch nicht so breit wie heute, es war sehr übersichtlich. Und ja, da haben wir angefangen halt Fritz Cola rauszubringen, damals noch in so braunen Bierflaschen und sind von Bar zu Bar getingelt in Hamburg und Berlin und Köln und so und haben halt unsere Cola verkauft. So fing es an.
Und dann war der Markt quasi nur Coca-Cola und
genau.
Irgendwie?
Es gab halt nur die rote Cola und uns. Und wir haben halt dann einfach dafür gesorgt, dass die Getränkekarten ein bisschen bunter werden.
Und okay, ihr habt die Cola selber entwickelt oder entwickeln lassen? Oder?
Wir haben uns bei der Entwicklung haben wir uns helfen lassen. Wir haben uns 7.000 Euro angefangen, Startkapital haben wir gehabt. Und haben aber eine Brauerei im Westdeutschen gefunden, die uns geholfen hat, so eine Cola auch zusammenzubauen.
Okay. Und dann hat euch da jemand gut gefallen und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt müssen wir alles dafür tun, dass das Produkt sozusagen in die Bars kommt.
Ja, dann hatten wir eine Cola, dann brauchten wir noch einen Namen und noch Farben, Farbcode und ein Logo brauchten wir noch. Das haben wir dann hier in Still- und Heimarbeit in Hamburg entwickelt. Und
aber selber oder mit Agenturhilfe?
Das haben wir komplett selber gemacht. Wir hatten eben nur 7.000 Euro. Das ist echt sehr knapp bemessen. Nee, wir haben es selber gemacht, deswegen sind auch die Gesichter drauf. Also, weil Logoentwicklung kostet an sich schon gerne mal 20.000 Euro aufwärts.
Und dann habt ihr eure eigenen Gesichter da drauf gemacht, auf
das Logo? Genau. Wir hatten einfach kein Geld.
Okay, und das ist ja bis heute zum Teil so. Oder habt ihr es mittlerweile revidiert?
Nee, ne? Nee, das sind immer noch die beiden Gesichter von den beiden Gründern.
Genau. Aber von damals, oder passt das Gesicht dann immer so an? So nach dem Motto, man entwickelt sich über die Jahre.
Aber man müsste so die ersten Falten reinmalen. Ich hatte früher raspelkurze Haare und heute habe ich länger Haare. Und das kann man nicht mehr so richtig erkennen, okay.
Okay, aber, und wie geht, also das heißt, euer Marketing, wenn man so will, war am Anfang selber in die einzelnen Bars zu laufen und zu sagen, wollt ihr nicht unsere Cola kaufen?
Genau.
Oder vertreiben.
Einen Kasten Cola unter dem Arm geschnappt und dann reingelaufen und hier, Cola, probier mal, willst du dich kaufen und so.
Und wie war die Resonanz? Wahrscheinlich erstmal so, ja.
Die Resonanz am Anfang war verhalten, weil natürlich viele Gastronomen gesagt haben, wir haben hier die normale Cola und da brauchen wir nichts anderes und so. Das heißt, die Erfolgsquote am Anfang war natürlich sehr übersichtlich. Ich glaube auch, der erste hat es einfach aus Mitleid gekauft. Aber aber alle haben sich dann einfach gefreut, dass es dann doch so gut ging. Also die Gäste fanden dann in der Regel eine alternative Cola ganz gut.
Okay, aber ihr habt das von Anfang an auch schon als Geschäftsmodell gewollt. Ihr wolltet damit Geld verdienen. Es war jetzt nicht so, dass ihr dachtet, wir tun irgendwas Gutes oder wir entwickeln irgendwas Neues. Es war ganz klar, das ist ein Business, ne?
Ja, also wir wollten uns selbstständig machen, also unabhängig und arbeiten, nicht wieder angestellt sein irgendwo. Und das war schon ganz klassisch ausgelegt. Also wir haben in den ersten Jahren kein Geld verdient, so. Aber wir haben nebenher noch zu Ende studiert und haben jeder noch seinen Nebenjob gemacht und haben in der Freizeit quasi Fritz Cola aufgebaut. Aber es war ganz klar so geplant, dass wir davon irgendwann leben wollen.
Und war das denn für euch irgendwie die Perspektive so interessant? Ich hätte damals gedacht oder habe lange gedacht, so mit Getränken, das wird schwierig, der Markt ist so satt und es hätte ja damals auch alle möglichen anderen Ideen gegeben, weil schon digitalere Sachen oder sowas. Aber ihr habt gedacht, Getränke, das ist das Ding.
Ja, also digital wollten wir gar nicht, das war klar. Weil wir wollten was Analoges machen, so ganz klassisch, was man anfassen können und so, nichts mit irgendwie
Webseiten.
Ja, ist Quatsch. Es musste was zum Anfassen sein und da bot sich Cola einfach an. Und dass irgendwann so groß werden würde, hat keiner gedacht. Aber wir dachten schon, ach, da kann man sicherlich irgendwann von leben. So.
Und was war dann sozusagen der Moment, wo es besser ging? Also nachdem die ersten sozusagen aus Mitleid, dass sie euch dann abgenommen haben oder auf Kommission genommen haben, so läuft es ja, glaube ich, ne?
Ja, nee, die mussten gleich bezahlen.
Okay. Aber wann ging das besser? Also ihr habt ja irgendwie...
So nach zwei, drei Jahren, da ging es langsam ins Laufen auch, ne?
Also zwei, drei Jahre habt ihr da wirklich manuell, seid ihr hingelaufen, habt da versucht, die Shops oder die
Ja, also so, wir sind ganz klassisch von Tür zu Tür gegangen, haben halt Cola verkauft und haben so Veranstaltungen unterstützt, bis frei war und so. Aber ja, wie man sich es vorstellt, so aus dem Auto rausverkaufen.
Und es gab auch kein Marketing in dem Sinne, sondern oder ihr habt einfach Sales, es gab nur Sales, ihr lauft hin und fertig.
Klassisch, ja, Marketing hatten wir gar nicht.
Und wann habt ihr angefangen, Marketing zu machen?
Das fing später an. Da hat uns eine Werbeagentur aus Hamburg hat uns ein Motiv geschenkt. Ein ganz schickes. Und das fanden viele Magazine so gut, dass sie es gratis abgedruckt haben. Das war so das erste richtige
Marketing. Welche Agentur war das denn?
Das war Red Rabbit Feuer auf St. Pauli.
Okay.
Das war so eine Agentur hier aus der Schanze.
Und dann haben die das irgendwie... Also es war für die so ein Gag, oder euch das so irgendwie als...
Ja, es machen Agenturen manchmal, dass sie halt so armen, mittellosen Gründern irgendwas schenken, so ein Design oder eben Motiv. Und wir haben damals Motiv bekommen, da sieht man so eine wunderschöne, schlanke Frau auf dem Rücken liegen, auf dem Bett irgendwo in so einem WG-Zimmer und so ein Typ ist da zugange. Und das ist halt, aber er hat keinen Kopf, sondern er hat einen Pferdekopf, wo halt dann voller Genuss quasi die Pferdeaugen so nach oben gucken. Und so die beiden da halt zugange, macht Spaß. Und der Claim darüber war, für lange Nächte Fritz Cola, viel, viel Koffein.
Okay.
Übel sexistisch und alles und so. Aber die Resonanz war überragend.
Wie war das denn zu spüren? Also ihr habt es dann in Zeitschriften gedruckt oder auf Plakate gedruckt? Oder?
Also wir haben ganz viele Anzeigenflächen geschenkt bekommen von wirklich ganz großen Anzeigenblättern.
Weil die das Motiv auch cool fanden?
Ja, ich fand es geil. Also war wirklich ein gutes Motiv. Weiß zum Beispiel, das auch alles gratis damals gedruckt, weil sie einfach echt gut fanden. Und da haben wir eben auch Resonanz bekommen, dass viele Leute auch Fritz Cola kaufen wollten und haben wollten und was sie kennenlernen wollten.
Also die Werbung hat dann da funktioniert tatsächlich?
Genau. Also wir haben auch Ärger bekommen, weil das Motiv war schon grenzwertig. Aber ja.
Aber ist es wirklich so, dann hast du ja auch erlebt, wie man mit provokanter Werbung im Lebensmittelbereich Erfolg haben kann. Weil wir sehen es jetzt gerade mit True Fruit zum Beispiel. Ne? Die Jungs, die machen ja für ihre Produkte ja auch sehr provokant, zum Teil sexistisch oder zumindest so sexuelle Anspielung.
Ja.
Das funktioniert schon?
Ja, es funktioniert super. Also man muss bei aller Kritik immer sagen, so das kann ja nicht sperrig genug sein.
Okay. Und
wie ging es dann sozusagen weiter? Die haben für euch was erfunden, ihr habt es dann sozusagen auf Freiflächen, wo dann sozusagen Magazine das gerne führen wollten, aber ihr musstet nichts bezahlen für die Media.
Genau.
Aber irgendwann ist es ja dann auch ausgereizt und irgendwann sagen ja die Firmen auch, jetzt zahlt mal oder ihr müsstet euch über Paid
machen. Ja, also irgendwann haben wir angefangen, da richtig auch jemanden zu beschäftigen, auch der Agentur fix zu beschäftigen und es war damals natürlich dann auch Red Rabbit. Und mit denen haben wir ganz klassische Poster gemacht und Anzeigengestaltung und Werbemittel gebaut.
Und hast du dir Gedanken gemacht über welche Marketingkanäle oder wo geht man hin? Also sind wirklich jetzt im Getränkebereich dann Poster das Ding oder Außenwerbung oder ist es eher?
Also Getränkebereich ist halt sehr analog, ne? Das ist ein Kühlschrank und es muss eine kalte Flasche drin stehen und es muss verfügbar sein und so.
Okay, aber die Werbekanäle dazu müssen dann auch analog sein. Also du hast logischerweise jetzt keine Online-Werbung oder keine Banner oder sowas gemacht, ne?
Nee, damals nicht. Damals haben wir rein nur analog gemacht, genau.
Plakate oder
Außenwerbung? Ja, Plakate, Anzeigen, sowas.
Und dann natürlich wahrscheinlich auf den Events oder in den Bars selber oder so, ne?
In den Straßen, wo wir stattfinden wollten und auf Veranstaltungen und ja.
Genau. Ich meine, hier ist ja für mich persönlich legendär auf dem Schulterblatt hier in Hamburg, wo immer die Proteste und Demonstrationen sind, da steht ein ganz groß Fritz Kohler, nur Wasserwerfer machen Wacher.
Ja, es hing lange, es hing leider nicht mehr. Das Haus wurde saniert. So.
Ach, haben sie abgenommen?
Ja, leider. Aber hing über, weiß nicht, 15 Jahre hin, nein, 15 nicht, aber 11 Jahre hing es bestimmt. So ein großer Leuchtkasten, der Wasserwerfer machen Wacher.
Und das habt überlegt, wie ihr euch dann wirklich so standardbezogen Claims für einzelne Stadtteile in ganz Deutschland.
Genau, wir sind immer sehr fokussiert auf da, wo wir gerade sein wollen.
Was? So, der zweite Abschnitt, den wir jetzt gleich zeigen werden, ist nochmal Mirko Wiegert von Fritz Kohler. Es geht unter anderem um den Trend des Cornerns und das Barsterben, das man so beobachten kann. Und was mich daran interessiert, ist vor allem etwas Persönliches. Ich denke immer, wenn ich nochmal jünger wäre, dann wäre einer der Vorteile für mich, neben vielen anderen wahrscheinlich, dass ich mehr cornern könnte. Denn dieses Cornern habe ich so ein bisschen verpasst. Ein paar Jahre habe ich es noch mitgenommen. Aber ich musste viele Jahre in meinen Anfang 20ern irgendwo in Bars rumstehen. Hätte viel lieber gecornert, aber das gab es damals noch nicht. Also an der Ecke stehen und irgendwie sich mit vielen Leuten treffen und draußen irgendwas machen. Ist ja irgendwie gerade in Hamburg, Berlin irgendwie richtig groß geworden. Naja, also kann man heute noch machen mit Ende 30, warum auch nicht, mache ich auch jeden Sommer. Aber wir sprechen drüber, was das für Fritz Kohler bedeutet und für die Gastro und für Bars und außerdem meine Lieblingswerbung auf dem Hamburger Schulterblatt, wo immer die Ausschreitungen sind. Darüber jetzt nochmal ganz kurz der Mirko Wiegert.
Auch da ist ja Werbung total wichtig. Also dass die sozusagen richtig ein Produkt inszenieren. Da klang das also anders als jetzt bei dir. Bei dir klingt das ja so. Also Werbung ist okay, aber das Wichtigste ist eigentlich Verfügbarkeit und irgendwie das Produkt an den Mann bringen, ganz operativ im echten Leben. Überrascht mich so ein bisschen, deswegen bin ich so ein bisschen, bin fast sprachlos, dass du sagst, ja, also Werbung, ja, machen wir so ein bisschen, aber...
Jo, wir sind ja eh unterwegs, mein Gott, ne? Aber ja, das hilft nichts. Du kannst ganz viel Werbung machen, wenn du nicht jetzt, also um eine kalte Cola zu haben, da rennst du halt nicht wie 10 Tage irgendwo in eine Richtung, versuchst irgendwo mal eine Cola aufzutreiben, sondern du hast jetzt Durst und du hast jetzt irgendwie gerade 2 Euro in der Tasche, dann brauchst du wieder eine kalte Cola, dann gehst du los, so, und dann muss halt der nächste Späti, der muss halt der eiskalte Fritz Cola da stehen haben. Oder eben nicht.
Spürst du, dass es irgendwie gibt, so ein Barsterben? Was liest man immer, dass du immer weniger Bars und Leute machen Cornern und hängen über sich zu Hause rum. Ist das was ihr spürt, was euer Geschäft auch so ein bisschen angreift?
Ja, also wir werden halt entweder in der Bar, Café oder eben beim Cornern getrunken, deswegen ist das für uns eher eine Verschiebung. Aber die Gastronomen sind natürlich ganz schön unter Druck. Also die Mieten steigen und haben halt Auflagen, die sie bringen müssen und haben Personalkosten, die auch nicht weniger werden. Auf der einen Seite, also Kostenseite steigt und auf der anderen Seite nehmen in einigen Straßen, in einigen Städten eben Kioske zu und die Leute gehen dann eher zu Kiosken und als jetzt in eine Bar rein und so. Und das ist natürlich, das kann für viele Gastronomen ein echtes Thema sein. Weil aber steigende Kosten und weniger Absatz ist immer ein Problem.
Aber es ist ja für euch dann auch ein Problem. Wenn eure Kunden Probleme kriegen, kriegt man dann immer auch ein Problem. Ne?
Ja, für uns ist es doof, weil natürlich die Gastronomie ein ganz wichtiger Zweig für uns ist. Aber als Getränkehersteller, sei es jetzt Cola oder Bier oder Limonade oder irgendwas, werde ich entweder beim Corner getrunken, aus dem Kiosk gekauft oder aus der Bar raus. Mhm. Also für uns ist das eine Verschiebung.
Aber ist Handel für euch, wie viel Prozent ist Handel, wie viel Prozent ist, was gibt es noch? Also es gibt nur Handel und wahrscheinlich dann...
Das kann man sich auch in der Doktorarbeit drüber schreiben, aber im Prinzip ist Handel und Gastro, so, und dann kann man das so verschieden aufteilen. Und so ganz genau wissen wir das tatsächlich nicht, wie die Aufteilung ist bei uns.
Was? So, das war Mirko Wiegert von Fritz Kohler. Kommen wir zum nächsten Gast, der auch spektakulär war. Und eigentlich ist es viel, viel zu wenig, was wir hier zeigen. Vielleicht machen wir nochmal den ganzen Podcast. Schreibt am besten einfach Mails, wenn ihr mehr hören wollt. Und gebt uns ein Signal, was ihr gut fandet. Aber jetzt erstmal ein paar Minuten von Richard Borek. Richard Borek ist der Chef und Inhaber eines der größten deutschen Münz- und Sammelhäusers. Also Münz- und Briefmarken verkaufen die über Kataloge seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt auch immer mehr online, sitzen da in Braunschweig und machen echt geile Sachen. Ich habe den Kollegen mehrfach getroffen und der erzählt wirklich sehr begeistert von seinem Geschäft, also dem Münz- und Briefmarkenhandel mit Sammlerstücken jeglicher Art. Und die sind da sehr, sehr geschickt, wie sie es machen. Ich glaube, suchen auch Leute. Also das ist einfach ein Case, den man sich dringend mal angucken sollte. Und ja, jetzt kommt eine längere Passage, wo der Richard erzählt, was er da so genau macht, wie er das Marketing macht. Und es ist schon für mich, ihr werdet es hören, ein bisschen unglaublich zum Teil, wie viele Leute Münzen sammeln oder Briefmarken sammeln und die dann online bestellen, wenn sie das sehen. Und auch vor allen Dingen, wie schnell man ein neues Produkt erfinden kann. Das ist ja eigentlich ein Podcast in sich, aber jetzt erstmal hier in aller Kürze zum Jahresende, bevor es immer älter wird, einen kleinen Teaser auf Richard Borek. Was? Aber dann frage ich nochmal anders, wenn du sagst so, Arbeitszeiten und so, die sind oder Aufgaben, hast du jetzt ein bisschen beantwortet, Agilität sozusagen etablieren und so, aber wo wird denn der größte Umsatz noch gemacht?
Also Umsatz, am meisten Umsatz machen wir mit Münzen, weiter mit Edelmetall.
Also aber offline, durch Kataloge oder durch online oder?
Okay, also wenn wir uns das mal, wir haben unser Geschäft, es heißt jetzt neudeutsch Funnel Marketing, bei uns heißt das zweistufige Werbung. Im Bereich im Edelmetallhandel, Münzen und andere Edelmetallprodukte zum Sammeln, für Andenken oder zum Investieren, solche Produkte gibt es bei uns. Unter mdm.de kann jeder mal vorbeischauen. Und unsere Zielgruppe ist, Kernzielgruppe ist 45+. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wer sammelt denn heute noch? Da sage ich, es ist nicht die Frage, ob jemand sammelt, weil eigentlich sammelt jeder irgendwas, sei es Lieder auf iTunes, sei es Schuhe oder Handtaschen. Es geht nur eher darum, die potenziellen Kunden emotional abzuholen mit neuen Produkten. Und unser Produkt ist nicht das Produkt, was so jeder sucht, wie Damen-Oberbekleidung, Bluse von irgendeiner Marke. Gehst du rein, googelst und dann, oder gehst auf Zalando und dann findest du das. Das ist, unser Produkt ist anders, weil es nicht so aktiv nachgefragt wird. Und dafür, da müssen wir sehr stark in einem Push-Marketing rausgehen und eben durch einen sogenannten zweistufigen Ansatz den Kunden im ersten Mal davon überzeugen, dass es überhaupt ein spannendes Produkt ist. Und das geht einher mit einer Produktentwicklung, wo ein K drin steht, also noch die Edelmetallprodukte kombiniert mit einer sehr innovativen Vertriebsmaschinerie auch im Online-Bereich. Und um Neukunden zu gewinnen, 70% der Neukunden gewinnen wir aktuell online. Ja, und dann gibt es aber natürlich, und da ist es abhängig davon, wie wirtschaftlich diese Kundengruppen sind, aufgeteilt nach nur Online-Anstöße, bestimmte Offline-Anstöße, verschiedene Angebote.
Das heißt, es gibt gar nicht mehr so jetzt diese Differenzierung zwischen Online- und Offline bei euch?
Nee, also das war mir immer schon ganz wichtig. Das hatte ich seinerzeit bei Konrad auch mitgenommen, dass es ja nur um einen Kunden geht und es gar keinen Sinn macht, dass der eine online oder andere offline kauft. Es geht ja um den einheitlichen Blick um den Kunden und es geht darum, den Kunden glücklich zu machen. Und da haben wir bei uns schon, glaube ich, ganz viel Glück, dass wir eben da nicht so irgendwie zwei stark etablierte Bereiche haben. Hier ist der Online-Bereich, hier ist der Katalog und die streiten sich, sondern wir haben es geschafft, bei uns da schon vielleicht weiter zu sein, kann man sagen.
Und welcher Bereich gibt denn die meisten Kaufanstöße ab aktuell?
Also auch wiederum, ja gut, ich denke, wenn du einen Newsletter hast, der dreimal die Woche verschickt wird, sind es sicherlich viele Anstöße. Die Frage ist, wie hoch die Relevanz ist. Und bei uns bewerten wir die im Printbereich. Der braucht alle verteufeln zum Teil Print. Ich bin ein Freund von Print, solange es sich rechnet. Und wenn man im Print was zum Rechnen bekommt, ist es vielleicht prozentual nicht so wirtschaftlich. Aber die absoluten Mengen, die man dann da verdienen kann, wenn man etwas wirtschaftlich macht, das sind dann schon mal deutlich höhere Deckungsbeiträge, die man dort erzielen kann, insbesondere bei unseren Produkten, die ja teilweise auch schon über 200, 300 Euro kosten.
Also Print heißt bei dir jetzt ein Katalog?
Print ist ein Katalog oder auch wir haben teilweise wirklich interessante Produkte. Man muss sich vorstellen, es gibt von Brutus, dem Cäsarmörder, eine Münze aus der damaligen Zeit, wo auf der anderen Seite ein Messer drauf ist. Mhm. Geile Nummer. Und dann gibt es die in Silber und auch in Gold. Gold ist hier unendlich teuer. Coole Geschichte. Und so etwas eben verkaufen wir auch dann. Das ist dann Long Sale.
Also ich habe jetzt, dann habe ich noch nie in meinem Leben gekauft, ne? Oder auch noch nie drüber nachgedacht.
Du bist ja noch nicht 45 plus.
Und das ist eure Zielgruppe.
Ja, ja, klar. Und dann wirst du das wahrscheinlich mit 60 kaufen. Mal gucken, können wir einen Termin machen.
Und was
welche Emotionen sprecht ihr an? Also du hast gerade erzählt, jeder sammelt irgendwas, aber jetzt sozusagen jemand, der jetzt, ich gucke jetzt meine Eltern an, die sind auch weit davon entfernt, ich würde jetzt sagen, aus dem Gefühl heraus, sich eine Münze zu kaufen aus Gold mit einem Messer.
Was ich ja, das war ja nur ein Beispiel, um deutlich zu machen, was man für Geschichten erzählen kann. Und dann ist es eher die Geschichte, die die Person dazu verleitet, dann doch etwas zu kaufen, was er eigentlich vielleicht zuerst, als er morgens aufwachte, wo er nicht dran dachte und was er nicht kaufen wollte. Ne? Wir sind momentan auch in China zum Beispiel aktiv, um dir das mal so zu erklären. In China verkaufen wir sehr erfolgreich FIFA-WM-Produkte. Und FIFA, China hat sich noch nicht mal für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Aber warum kaufen also die Chinesen FIFA-WM-Produkte? Ich weiß es nicht, aber sie kaufen es.
Und was ist, sag mal, ein Produkt als Beispiel, eine Briefmarke mit Fußballen drauf? Oder?
Oh, da gibt es also verschiedenste Themen. Also die muss ich sagen, in China sind die konzeptionellen Ausarbeitungen von der Art und Weise, wie man Edelmetallprodukte zusammenverkaufen kann, sehr breit aufgestellt. Briefmarken ist das geringste Thema. Da hat er das dann eckig, rund, dünn, dick, breit. Kannst dir alles vorstellen.
Die Münzen jeweils.
Die Münzen oder eben, es sind dann eben nicht nur Münzen, es sind auch Produkte, wo eben kein Nominal drauf ist, was man eben nicht mitbezahlen kann. Das sind dann Edelmetallprägungen oder sowas in der Art. Aber zum Beispiel in Deutschland, wir hatten jetzt gerade Zeit des St. Christopher Street Day. Da haben wir jetzt eine Erinnerungsprägung an St. Christopher Street Day gemacht. Das würdest du zuerst gar nicht in deinem Geiste jetzt damit vielleicht in Verbindung setzen. Wir haben eine sehr starke Nachfrage nach Produkten der Marvel-Comics. Ja? Marvel-Characters werden gesammelt in einigen Märkten ganz stark. Ja, das sind auch keine Münzen, das sind dann im Farbprägungen drauf. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, dass wir über Augmented Reality mit dem iPhone dann in ein, zum Beispiel über so einen Panzer, ist in England, in ein Panzer dann reingehen kannst mit einem Panzer rumfahren und solche Sachen machen. Also das sind noch die neuen Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, um uns ein bisschen mehr...
Aber Augmented Reality, wo wird die rein augmentiert sozusagen?
Also du hast dann die Münze, dann kannst du dein iPhone drauf tun oder dein anderes Mobile Device und dann ist die Möglichkeit, kannst du mit dem Panzer, mit einem anderen Kollegen dann irgendwie schießen oder dann kannst du in den Panzer reingehen, von innen den Panzer
raus. Was kostet eine Münze dann?
Die Münze ist ja nicht das Problem, die Herausforderung ist immer das Digitale, aber die kosten 40, 50 Pfund, das sind so 50 Euro vielleicht.
Und was kosten dann diese FIFA-Münze in China?
Das ist ein ganz breites Spektrum. Die hochwertigeren kosten zwischen 70 und 100 Euro.
Genau. Also umgerechnet jetzt.
Okay. Ja.
Ganz kurze Unterbrechung. Und Hinweis auf den Podcast von Facebook, das Facebook Marketing Update. Ich habe es hier schon häufiger in den letzten Wochen erzählt. Insbesondere gerade ganz aktuell interessant, weil es eine Folge gibt, in der Florian Heinemann, unser regelmäßiger OMR-Bühnen- und Podcast-Gast und mein persönlicher Tipp- und Hinweisgeber in vielerlei Lebenslagen, der ist zu Gast gemeinsam mit mir. Und wir reden mit dem Host, dem Dauerhost des Facebook Marketing Update Podcast, Jin Choi, natürlich über Marketing. Normalerweise redet der Jin Choi mit Leuten von Facebook oder aus dem engeren Marketing-Ökosystem von Facebook und Instagram. In diesem Fall haben wir auch über Marketing gesprochen, auch bei Facebook, auch bei Instagram, aber noch über viel, viel mehr. Also wer Lust hat, noch mehr von mir zu hören, wer den Kollegen Heidemann mal wieder hören möchte und wer das Facebook Marketing Update gar nicht kennt, jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, es auszuprobieren. Geht einfach auf fb.me/das-Marketing-Update oder sucht nach das Facebook-Marketing-Update überall dort, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß. Und das sind dann aber auch wirklich so Münzen, wie man sich das vorstellt.
Nein, du redest jetzt über Münzen, du redest erstmal, ich würde sagen, über Edelmetallprodukte.
Sag mal, ich kenne Münzen, was gibt es noch? Medaillen?
Medaillen, Gedenkprägungen, da gibt es Dinger, die sind so groß wie ein A5-Blatt in Silber geprägt, so dünn und dann ist das Bild drauf in Farbe. Solche Sachen gibt es auch.
Aha.
Und ich behaupte mal, der Grund, warum wir als Firma immer noch am Markt sind, sei es bei Briefmarken oder Münzen, ist, weil wir es immer wieder geschafft haben, neue innovative Produktideen erstmal im physischen Bereich zu entwickeln. Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns in den letzten Monaten sehr stark oder letzten 12 Monaten sehr stark beschäftigt haben. Wie kriegen wir eine deutlich höhere Iteration bei Produktentwicklungen herbeigeführt, ohne immer gleich etwas zu produzieren? Und wir sehen eben, je mehr innovative Produkte wir im Online-Bereich haben, desto mehr Zielgruppen können wir noch nischiger ansprechen. Aber nicht jedes Produkt funktioniert. Und so arbeiten wir gerade und verproben gerade die Hypothese, wie wir eben dort eine Skalierung schaffen. Letztes Jahr hatten wir 50 Produkte entwickelt im Bereich für, wir nennen das so alternative Neukundengewinnungsprodukte. Und im nächsten Jahr, dieses Jahr wollen wir 250 schaffen, das ist schon mal Faktor 5. Und im nächsten Jahr wollen wir nochmal Faktor 4 auf 1000 kommen. Und das mit der gleichen Anzahl der Personen. Und da muss man natürlich dann andere Prozesse gehen, muss dann andere Fragestellungen beantworten und auch vielleicht auch mal mit 80% zufrieden sein im ersten Schritt, um dann wirklich den Treffer zu landen, den man dann auch sucht.
Okay, okay. Jetzt erzähl mal so ein bisschen so ganz bodenständig, ihr macht in Deutschland jetzt eine Münze. Mhm. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ihr findet da also es gibt ein Thema wie jetzt Fußball-WM oder ein Jubiläum oder den Dolch, von dem du gerade sprachst.
Zum Beispiel hat Bayern 100 Jahre Jubiläum dieses Jahr.
Okay, sowas seht ihr dann und dann sagt der Mensch, das ist eine tolle Sache, machen wir mal eine Münze oder eine andere Medaille oder sowas dazu. Mhm. Und dann hast du jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, dass ihr das dann Storytelling macht, dass ihr dann Leuten, die das Bedürfnis eigentlich gar nicht haben, das irgendwo suggeriert, dass man das gerne haben möchte. Wie macht ihr das? Also was ist der Kanal? Wie legt ihr los? Ihr schickt einen Katalog raus. Okay, ihr habt eine E-Mail-Adresse, habe ich auch verstanden. Aber es muss ja noch irgendwelche anderen Anstöße geben.
Im Wesentlichen sind wir im Display-Marketing unterwegs. Also da unsere Produkte nicht unbedingt gesucht werden, weil keiner sucht aktiv nach einer Erinnerungsprägung für die 100-jähriges Jubiläum von Bayern, ist SEO schwach besetzt. Außer wir machen irgendwie Branding. Und das ist aber leider, weil unsere Zielgruppe dann doch zu nischig ist. Bis jetzt haben wir noch nicht den Weg gefunden, über TV da die relevanten Zielgruppen anzusprechen. Also arbeiten wir sehr viel mit Display-Marketing. Das sind ungefähr 70% unseres Traffics kommt aus Display-Marketing.
Display heißt dann richtig reguläre Banner oder sind das dann so Below-the-Fold-Anbieter? So, wie nennt man das? Banner und Textkombinationen von Legatus oder
Plister. Legatus, Plister,
Outbrain, Tabula, diese. Also was ist es am Ende? Ihr macht ja nicht die Spiegel-Homepage.
Teilweise schon. Wenn ich dein Cookie habe und weiß, dass du nur Kaufwahrscheinlichkeit hast, kriegen wir auch die Spiegel-Homepage, weil ja die auch im Display-Netzwerk der von dir genannten Anbieter mit drin sind.
Okay, aber dann nicht jetzt als Homepage-Einfärbung oder so?
Wir machen das nicht so wie VW, die dann eine Woche lang Spiegel-Homepage Fulltime buchen.
Ihr macht dann irgendwie so ein Banner irgendwo im Bereich, wo man erstmal scrollen muss und so?
Nö, wir sind auch teilweise, also ich freue mich immer, wenn ich auf unserer Seite bin. Du musst mal auf unsere Seite gehen, dann werden wir dich erstmal als sehr relevanten Kunden einstufen.
Ja,
und dann mit Cookies versorgen. Über das Cookie-Thema können wir auch nochmal reden nachher. Haben wir entsprechende Regularien, die abhängig vom Cost per Click im Bidding-Verfahren entsprechend dann die entscheiden, ob wir auf eine bestimmte Werbung gehen oder nicht. Und das kann ja auch sein, dass es auf Spiegel ist, auf Bild ist oder ich lese öfter hier internationale Zeitungen, freue ich mich drauf, auf welche war es? International Herald Tribune. New York Times, genau. Da war auf einmal unsere Werbung. Finde ich voll geil. Aber es war natürlich nur für mich und nicht für alle.
Klar. Das Prinzip kennt man so,
oder? Das ist ja das Cookie-Marketing.
Genau. Aber sag mal, ist das Geheimnis eures digitalen Erfolgs auch das so ein bisschen, dass ihr eine hohe Marge habt? Weil am Ende so eine Münze herzustellen, kostet vielleicht gar nicht so viel. Ihr müsst eine gute Idee haben, dann macht ihr die Prägung. Und wenn ihr das in ausreichender Menge macht, dann gibt es ein bisschen Skaleneffekt, dann ist es wahrscheinlich auf die einzelne Münze bezogen gar nicht so teuer. Und dann kosten die ja, was du gerade meintest, so zwischen, weiß ich nicht, 40, 100, über 100 Euro, dann kann man ja auch eine Menge Geld ausgeben für den neuen Kunden.
Ja, das denke ich nicht. Das Problem ist nicht, also pro Münze haben wir keine hohe, gute Stückmarge. Bei uns ist es ja der Kunden, Customer Lifetime Value, der bei uns auf das Produkt einzahlt.
Weil ein Kunde mehrere Münzen kauft.
Genau, also wir versuchen also Kunden von unserem Produkt zu überzeugen, dass sie dann anfangen, in eine Sammlung einzusteigen. Deswegen haben wir sogenannte zweistufige Ansätze, wo wir dem Kunden zunächst eine Einzelmünze anbieten, zum Thema 100 Jahre Bayern, die er dann erwirbt. Und dann in der Folge haben wir eine bestimmte Kommunikationskette entwickelt, wie wir dem Kunden dann einen Einstieg in die Sammlung schmackhaft machen.
Was? So, das war Richard Borek. Wer mehr von Richard Borek hören möchte, der da wirklich in Braunschweig echt unglaubliche Dinge macht mit Münzen und Briefmarken und so, der kann auch bei Kassenzone vom Alex Graf reinhören. Das ist ja die Podcast-Reihe dort und da war der, glaube ich, schon zweimal zu Gast, der Richard Borek. Also da gibt es nochmal mehr. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Christoph Kramer, Fußball-Weltmeister, Bundesligaspieler und sicherlich einer der Bundesligaspieler, der sich sehr gut äußern kann. Der war ja auch im ZDF jetzt im Sommer als WM-Analyst im Studio. Ja, einfach ein guter Typ und wir haben uns getroffen am Rande eines Events von Facebook
an der Ostsee saßen wir da irgendwie auf einmal montags vormittags in einer Hotelsuite und haben irgendwie anderthalb Stunden gequatscht. Das war dann viel, viel zu lang und viel, viel zu viel über Fußball, als man das hier guten Gewissens euch allen anbieten könnte. Aber es gab einige Passagen in unserem Gespräch, die echt top waren, wo man merkt, da macht einer sich mehr Gedanken, wo wir auch die Fragen besprechen, die ja vielleicht Business- oder Marketing-relevant sind. Und wir haben euch mal die besten Passagen von Christoph Kramer zusammengestellt. Viel Spaß. Du hast auch keine Sponsoren in dem Sinne, ne? Du hast eigentlich nur das, den Verein und...
Adidas.
Ah, oh, okay, okay. Und das ist auch derselbe Sponsor wie der Verein auch, ne?
Nee, wir haben Puma.
Oh. Ja. War das ein Thema?
Ja, was heißt ein Thema? Das ist ja die Ausrüsterverträge von... das ist halt ganz normal, dass jeder irgendwie seinen Schuhausrüster hat und mein Schuhausrüster oder allgemein Ausrüster für private Zwecke ist halt Adidas und damit hat der Verein jetzt nichts zu tun, aber klar, wenn ich dann, das ist immer so ein Konflikt, wenn ich dann öffentlich mit dem Verein irgendwo bin, dann muss ich halt Puma tragen, also.
Wie läuft das ab? Also dann Adidas hat dich immer mal angerufen und gemeint, also oder ab welchem Niveau haben Profisportler eigene Ausrüster?
Zweite Liga auch schon? Also ich glaube, damals, als ich in der zweiten Liga war, noch nicht. Jetzt glaube ich fast alle, also auch so U15-Nationalmannschaft und so. Ich glaube, weil das fängt ja alles nochmal viel früher an. In Fußball ist noch mehr Geld, das haben noch mehr Leute mitbekommen. Und deswegen wird alles sehr viel früher, ne? Auch so mit Beratern und sowas. Ich hatte meinen ersten Berater mit 18. Ich glaube, jetzt gibt es fast keinen 14-Jährigen mehr, der keinen Berater hat. Und deswegen fängt das auch alles jetzt schon ein bisschen früher an. Und deswegen, ohne Gewehr, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ja eigentlich auch in der zweiten Liga und überhaupt in den Jugendmannschaften auch viele einen Schuhvertrag haben.
Bei deinem Berater und sagt, hey, wir würden gerne den Kramer jetzt unter Vertrag nehmen für Adidas und wir bieten folgendes Honorar oder so.
Ja, so vereinfacht gesagt, ja.
Sag mal so ein Gefühl dafür, ich weiß, über Zahlen spricht man ja nicht so gerne, aber jetzt sagen wir mal so ein Adidas, ist das dann so 10% deines normalen Vereinsgehalts oder eher 5% oder wie relevant ist so ein Ausrüsterhonorar für dich?
Nicht relevant. Also in erster Linie nur wegen den Schuhen, weil ich die Schuhe super finde.
Das heißt, und deine eigene machst du denn selber eine Schuhe?
Nee, das nicht. Also ich bin noch nicht in der Riege, dass ich meinen eigenen Schuh bei Adidas habe. Da werde ich auch wahrscheinlich nie hinkommen. Aber ich finde die Schuhe einfach, ich habe mein Leben lang Adidas gespielt und deswegen, ja, mein Fuß hat sich so daran gewöhnt, dass es dann, also da kommt es mir gar nicht aufs Geld an.
Okay. Das heißt, aber dann haben die sich gefreut, als sie dich dann zahlen konnten sozusagen, ja, ohne großen Stress.
Ja.
Sag mal, jetzt hast du gerade erzählt mit deinem ersten Berater mit 18 oder 17 oder 18. Wie muss man sich das vorstellen? Ich bin echt mal froh, dass ich mal jetzt jemanden fragen kann, weil ich mich immer frage, diese Berater, das ist ja ein monstergeiles Business. Die haben dann irgendwie 5 Klienten und verkaufen die durch die Welt und kriegen immer eine Provision und dann irgendwie einen Teil des Spielergehalts ja auch noch mit und so. Wie akquirieren die sozusagen neue Mandanten? Haben die dich am Sportplatz angesprochen oder haben die bei deiner Mutter damals angerufen, deinem Vater oder wie läuft das?
Ja, meine Eltern wurden angesprochen und auch ich, also es war unterschiedlich, hatte noch keinen Berater mit 18 und war in der
Sportanlage damals.
Genau, war in der
Leverkusen oder was?
War in der A-Jugend von Bayer Leverkusen, habe auch eine gute Phase gehabt, ganz gut gespielt und dann hatte ich mit meinen Eltern zusammen, auch teils alleine, immer so abwechselnd irgendwie, hatte ich in 2 Wochen fast täglich ein Gespräch mit einem Berater, weil es ja dann auch in den Erwachsenenbereich ging und dann ist es schon von Vorteil, wenn man jemanden hat, gerade am Anfang, der das Business so ein bisschen kennt.
Und die sprechen ja trotzdem alle an. Also ich meine, das ist halt
ja klar.
Ungezügelt.
Man, ja,
dann
natürlich.
Nach dem Training
brutal.
Sagen die
dann irgendwie... Das ist ganz, ganz brutal, ja. Also auch teilweise echt plump und dann wirst du in irgendein Restaurant eingeladen und die erzählen dir irgendwas, wo du denkst, oh krass, und ich bringe dich dahin und dahin. Und ja.
Sag mal ganz kurz, du hast jetzt, wir haben gerade kurz ein bisschen vorab drüber gesprochen, um das Social-Media-Thema ein bisschen auch abzuschließen. Bist du dir manchmal genervt, wenn jetzt so diese junge Generation Sachen macht, die du nicht machen würdest? Also jetzt wirklich so nah am Spiel irgendwas oder direkt nach dem Spiel irgendwas raushauen oder so?
Ja, genervt nicht. Also ich kann es manchmal nicht nachvollziehen. Gerade so in emotionalen Geschichten wie nach dem Spiel, dass man dann direkt irgendwie das mit vielen Leuten teilen muss, aber also mich nervt es und ich habe da auch nichts gegen. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Und dann, das passt so nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich mich dann auch irgendwo als Konsument natürlich auch freue, wenn ich dann nach dem Spiel dann irgendwas von allen Leuten sehe. Aber ja, das ist bei mir immer so ein Zwiespalt zwischen Konsum und eigenem Interesse.
Lass mal so ein bisschen den Weg finden. Du hast schon ein paar Mal erzählt, dass du so totaler Bundesliga-Fan bist, auch ein bisschen so Fußball-Nostalgiker.
Glaubst du, dass die neue Generation weiter Fans sein werden von Vereinen oder nimmt das so ein bisschen nicht doch zu, dass auch Menschen noch mehr Fans sind eigentlich von einzelnen Spielern? Also dass man jetzt, wenn man aufwächst, so irgendwie der kleine Philipp oder der kleine Christoph, dass der dann nicht mehr so unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, Gladbach, Leverkusen, Bochum-Fan ist oder in meinem Fall jetzt irgendwie Schalke oder so, sondern dass man dann denkt, ich bin eigentlich eher Fan von dem und dem Spieler und dann verfolgt man den so, weil es auch so einfach möglich ist, weil man auf einmal einen Spieler natürlich auch über Social Media so gut verfolgen kann und weil man so eng dranbleiben kann, egal wo der spielt. Siehst du so eine Entwicklung?
Ja, ist eine interessante Frage. Weiß ich nicht, wobei ich jetzt sagen würde, also ich kriege ja auch mit, dass ich auf Instagram so ein paar Fanpages haben und ich glaube, dass die schon auf mich fixiert sind und nicht auf den Verein. Also wenn ich jetzt wechseln würde, ja stimmt, die hatte ich auch schon, als ich nach Leverkusen dann wieder gegangen bin. Ja, also ich glaube schon, dass es eher der Trend ist, klar werden immer Leute Fan von Vereinen bleiben, das wird sich auch niemals ändern, aber ich glaube schon, dass darüber hinaus viele dann auch von einzelnen Sportlern durch die Social-Media-Plattform, gerade die jüngere Generation, dann über einzelne Sportler dann auch Fan ist und die verfolgen und ja, egal wo die spielen.
Machst du dir da ein bisschen Sorgen um deine Bundesliga? Ich meine, du bist jetzt ja auch nicht nur Spieler und Profiteur, aber auch, sagst ja selber, großer Fan von der Bundesliga. Und gerade wir haben mit so bei uns in den letzten Jahren immer diskutiert, ob die Bundesliga wirklich eine Zukunft hat oder ob es so ein bisschen vielleicht irgendwie so laufen wird wie im Basketball, dass die Premier League die NBA ist und die Bundesliga in so eine Rolle fällt, wie sagen wir mal, wie die deutsche Basketballliga, wo auch noch ein paar Leute spielen. Aber eigentlich geht es um die NBA und selbst Deutsche gucken im Wesentlichen erstmal NBA und dann halt auch danach alles andere und die großen Spieler spielen alle da zwangsläufig. Es wird keinen Nationalspieler mehr geben, der nicht in der Premier League spielt. Das wird wahrscheinlich so kommen, sagen viele, die sich mit Business auskennen. Siehst du das auch so oder denkst du dir auf keinen Fall?
Ich würde sagen, auf keinen Fall. Also wenn man sieht, wie die Bundesliga hier boomt, also so von den Zuschauerzahlen, von dem Interesse, vom Stadion, würde ich sagen, ist es gerade eher auf dem Zunehmen anstatt auf dem absteigenden Ast.
Wirklich, findest du?
Ja, voll.
Ich meine, jeder mittlerweile... Also deutsche Spieler einigermaßen...
Vielleicht auch, weil du in einem anderen Genre zu Hause bist. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass viele, die... Also zum Beispiel selbst ich, wenn gestern spielt City gegen United und ich gucke Schalke gegen Frankfurt.
Okay.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz vielen Leuten in Deutschland noch so geht.
Und du also, glaubst nicht, dass es sich verändert, weil die ganzen großen Brands quasi alle darüber wandern. Also selbst... Sagen wir mal, Leute, die jetzt in der Bundesliga nicht überragend waren, wie Schürrle oder die kriegen jetzt alle Verträge da drüben, wenn sie ein bisschen rausragen, kriegt man einen Vertrag. Max Meyer, wie sie alle heißen, und dann die ganz großen Klopp und so, auch alle, Guardiola sowieso, alles wächst darüber. Die haben so viel mehr Geld dort als hier, dass auf Dauer kann es eigentlich nicht funktionieren, würde man sagen.
Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist auch wieder die Frage nach der nachfolgenden Generation, da habe ich jetzt gar keinen Einblick, was die machen, weil zum Beispiel mein Vater oder Bekannte von meinen Eltern oder so, die Generation, die würden jetzt niemals zur Premier League, also auf gar keinen Fall. Für die gibt's hier Köln, Gladbach, Leverkusen, Schalke, Dortmund im Umfeld und das ist für die das Allergeilste, wenn die im WDR Sport im Westen gucken. Und also.
Aber du würdest auch vermuten, dass die Einschaltquoten für Sport im Westen erfallen sind.
Ja, natürlich, das ist schon, aber ja, das ist halt die Frage, was die junge Generation macht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auch am Platzrand bei uns sehe, wie viele Gladbach-Anhänger wir in der Jugend haben, das wird ja auch immer so ein bisschen vererbt, kann ich mir schwer vorstellen, dass die Bundesliga irgendwann mal auf so ein Niveau fallen wird, wie das gerade beschrieben wird. Also ich habe wirklich keine Ahnung davon, aber es ist schwer vorstellbar.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf Klarneo. Ich habe es in den letzten Wochen hier häufiger im Podcast erwähnt. Eine Performance-Marketing- oder eine Digitalagentur aus Berlin, die wir recht gut kennen, die bei uns großer Partner sind im Podcast hier. Und zuletzt habe ich erzählt, dass sie einen neuen Mitarbeiter suchen, also einen Kollegen im Bereich Technical SEO. Das war letzte Woche, in dieser Woche der Hinweis, dass sie auch natürlich Kunden suchen, so wie wir alle im Leben Kunden suchen. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, mal ein paar Projekte zu nennen, die man bei Klarneo als Kunde so bekommen kann. Zum Beispiel machen sie gerade für einen anderen Kunden, nämlich den Relaunch und die Migration eines neuen Content-Management-Systems für einen der größten Online-Shops für Sportbekleidung in Europa. Sie machen die strategische und technische Suchmaschinenoptimierung für den Marktführer im Bereich Qualitätswerkzeuge. Oder sie machen die Optimierung der Content- und Informationsinfrastruktur für eine Marke einer weltweit tätigen Schweizer Versicherungsgruppe. Also all sowas kann man da bekommen. Wer mehr wissen möchte und vielleicht direkt eine ganz konkrete Frage hat, kann an einem kostenlosen SEO-Workshop von 4 Stunden in Berlin teilnehmen, den Klarneo anbietet. Also kostet nichts. Ihr müsst nur eine Mail schreiben an omr@klarneo.de und sagen, warum ihr gerade aktuell einen SEO-Workshop besuchen möchtet. Und dann werden 12 Sender dieser E-Mails werden dann eingeladen nach Berlin und können kostenlos sich dort schulen lassen, ihre Fragen stellen. Alle anderen können Klarneo natürlich auch so einfach kontaktieren. C-L-A-N-E-O, Klarneo. Viel Spaß. So, das war Christoph Kramer. Kommen wir jetzt mal wieder zum harten Online-Marketing, einem alten Begleiter von mir am Ende, den ich schon seit vielen Jahren kenne, auch schon immer mal wieder Deals mitgemacht habe, ist der Kollege Daniel Engelbarts, der lange Sparwelt aufgebaut hat, einen der größten Publisher, Informationsanlaufstellen, Gutscheinstellen für alle Arten von Deals und Rabatten und hat Gutscheine im Netz. Der macht jetzt ein neues Startup, das heißt Remind Me, davon hat er mir erzählt, im Sommer, ist auch schon eine Weile her. Und wir müssen das nochmal an anderer Stelle ausgiebig beleuchten. Jedenfalls ist der Daniel ein spannender Mann, ist mittlerweile auch als Spardetektiv im Fernsehen unterwegs und macht das eine oder andere. Und er hat unter anderem gesprochen über Affiliate-Marketing und Gutscheine und über die Situation, dass halt ein Zalando, oder hat erklärt, was ein Zalando-Gutschein am Ende so bewegt. Um ein Gefühl dafür zu geben, wie die Welt tickt, fand ich das richtig interessant zu hören, wenn jemand mal aus der Branche spricht und sagt, hey, das Keyword Zalando-Gutschein oder Gutschein und Zalando, was da so an Volumen drauf ist, und darüber haben wir gesprochen. Das finde ich ist einfach zeitlos, das kann man sich mal anhören. Viel Spaß. Jetzt sag mal, ganz operative Frage. Ihr wart ja, glaube ich, gerade bei so Keywords wie Gutschein, Zalando oder sowas lange auf Nummer 1. Wie viele Gutscheine gehen da am Tag durch? Wenn du jetzt bei Google auf Nummer 1 rankst, organisch zum Thema zum Beispiel Zalando-Gutschein, sind das dann irgendwie 500 Gutscheine am Tag oder eher 5000 Gutscheine, wie viele Gutscheine werden dann am Tag da abgegriffen?
Also lustigerweise habe ich es nie wirklich an der Zahl der Gutscheine festgemacht, weil es doch viel wichtiger ist, letztendlich die Höhe der Gutscheinwerte beziehungsweise dann die Transaktionen, die hinten rauskommen. Ja. Aber das sind einige Tausend, die da drüber gehen. Jetzt ist ja
pro Tag?
Pro Tag, genau. Also jetzt ist Zalando einer der Ersten, der das Thema Affiliate-Marketing mal von heute auf morgen kurz ausgeschaltet hat und gesagt hat, das machen wir gar nicht mehr, und so auch die ganze Abteilung ja vor die Tür gesetzt hat. Also die setzen ja sehr stark jetzt auf künstliche Intelligenz und sagen, wir versuchen das Thema anders zu lösen. Aber bis dahin war Zalando mit einer der größten Partner, und da gingen zigtausend Sales pro Tag drüber, weil das wirklich, genau wie du sagst, wenn du auf 1 stehst, das ist das klassische Google-Ranking, ziehst du natürlich 70-80% der ganzen Sales auf dich. Und Sparwelt hatte ja nicht nur die eigene Position, sondern hat auch letztendlich Kooperationen mit Focus gemacht, also gutscheine.focus.de oder gutscheine.chip.de, und die standen meist auf Platz 2 und Platz 3. Das heißt also, auch da summiert hast du dann die nächsten 10 und die nächsten 5% noch mitgenommen, sodass in Summe vielleicht gefühlt bei 95% aller Klicks warst, die du da mitgenommen hast, zum Teil natürlich mit dem Partner geshared hast, aber vom Volumen her war das sehr beachtlich. Und auch da, Zalando hat eine Entwicklung gemacht. Am Anfang wollten sie wachsen, gab es neben den Gutscheinen für die Nutzer, die hoch waren, auch hohe Provisionen. Die Gutscheinwerte wurden ein bisschen weniger. Früher gab es ja 20% auf alles. Heutzutage ist ein 10% Gutschein bei Zalando schon was sehr Seltenes. Und genauso verhielt es sich mit den Provisionen. Die waren natürlich früher recht hoch, gerne auch zweistellig, und dann irgendwann sehr klein einstellig. Aber auch da, viele einstellige Beträge haben dann trotzdem guten Umsatz gemacht.
So, das war Daniel Engelbarts. Kommen wir zum nächsten langjährigen Begleiter von OMR und auch von mir persönlich. Andi Bruckschlögel, einer der Gründer von Riot, so einer Software, mit der man Fehler auf Webseiten ständig aktualisiert suchen kann. Erzählt er gleich im Detail, was sie machen. Und auch einer der Gründer des Bits & Pretzels Events in München. Und wir haben zwei relativ kurze Szenen rausgesucht. Die erste ist, wo Andi erzählt, welchen Fehler Webmaster am häufigsten machen. Das weiß er halt aufgrund seiner Firma. Und auch sehr ehrlich über die Fehler spricht, die sie gemacht haben beim ganzen Aufbauphase von OnPage.org und Riot. Und das ist deswegen cool, weil es halt sehr ehrlich ist und er so ein bisschen erzählt, was man so alles als Gründer irgendwie im Aufbau der Firma für Probleme haben kann, wenn man nicht aufpasst. Und ja, vielleicht ganz spannend. Was ist sozusagen der Nummer 1 Fehler, den Leute machen, die euch benutzen, also generell vielleicht der Nummer 1 Fehler, den Webmaster oder Webseitenbetreiber generell machen?
So banal es klingt, das sind wirklich 404 Fehlerseiten. Also wirklich einfach Seiten, die gelöscht wurden, aber trotzdem noch verlinkt oder wo trotzdem noch AdWords zum Beispiel drauflaufen und wirklich Leute
ja, regelrecht Geld verbrennen, um Kunden einzukaufen, die dann auf einer Seite landen, die es nicht mehr gibt. Also ich hatte es irgendwie vor 2 Wochen wieder, dass ich auf eine Werbung geklickt habe und landete auf einer Fehlerseite. Und wir als Digital Natives können uns dann noch irgendwie durchhangeln und kommen dann irgendwie über Umwege zur richtigen Seite. Jeder andere User, der springt weg und landet beim Wettbewerber.
Okay. Warum ist das so? Also weil es einfach viele Leute nicht realisieren oder weil einfach irgendwie Webmaster nicht richtig reden mit den Leuten, die Marketing machen? Oder?
Du, ich glaube einfach, weil es immer noch dynamischer wird. Und also quasi an sich, also Webseiten dynamischer und Webseiten immer größer. Also du hast es einfach selber gar nicht mehr unter Kontrolle, egal wie sehr du durch deine Seite klickst. Es muss nur irgendein Praktikant irgendwas verändern, irgendeinen Link was hinzufügen, auch vielleicht auch nur aus Versehen, und schon funktioniert es nicht mehr. Und das geht halt so schnell heutzutage mit einem CMS. Der Vorteil, dass es so schnell geht, hat wiederum den Nachteil, dass man einfach so schnell Fehler einbauen kann, ohne dass man es merkt. Und das passiert uns selber mit Ride, mit Bits and Pretzels auch. Also von dem her, wir sind auch Fan unserer eigenen Software, nutzen es auch selber, um immer wieder genau diese Fälle abzudecken. Also von denen ist keiner gewahrt.
Und am Ende ist euer Modell so ein bisschen, oder es erinnert mich aus der Ferne betrachtet, an andere, auch im Online-Marketing bekannte Geschäftsmodelle, zum Beispiel Sistrix, ne, so eine SEO-Analyse-Software, die fast jeder SEO im Einsatz hat, Abo-Modell. Man muss einen Account kaufen, um freigeschaltet zu werden. Super cooles Modell. Der Kollege, der es macht, hat eine relativ schlanke Organisation. Weltweit nutzen Leute Sistrix, um zu gucken, wie ihr SEO-Ranking sich entwickelt, zum Beispiel. Oder welche Keywords die Wettbewerber besser haben als man selber. Ja. Ist das ein bisschen davon inspiriert gewesen, dass ihr auch sagt, Mensch, wir machen auch hier sozusagen Software as a Service, Abo-Modell, alles, was ja in der besten, im Best Case irgendwie auf eine Firma zutreffen sollte?
Ja, Sistrix oder alle anderen quasi Tools, die man da als dann direkt an die man denkt, wie ein Searchmetrics und so weiter, die richten sich, wie du richtigerweise gesagt hast, eher auf das Thema Wettbewerbsanalyse und Research und da quasi hingehend auch sehr stark auf das Thema SEO. Wenn das, was wir mit Ride gesagt haben, und das war auch der initiale Startpunkt, weil als wir Ride gegründet haben, gab es einfach noch nicht. Wir stellen dein Asset in den Mittelpunkt und wir sind quasi wie das Fundament, wie die Versicherung für deine Website, und wir schauen einfach, dass auf deiner Webseite alles gut ist und stimmt. Und uns interessiert es gar nicht so, wie ist der Wettbewerber. Kann man bei uns, kann man auch einen Wettbewerber analysieren. Aber ob jetzt ein Wettbewerber eine sehr gute Webseitenqualität hat oder nicht, interessiert erstmal mich nicht, weil ich muss ja einfach schauen, dass mein Asset gut dasteht und ich dadurch glückliche Benutzer generiere oder eben einfach viel Umsatz mache. Und deswegen ist da gerade einfach der größte Unterschied, dass du mit dem Sistrix, wie du sagst, sehr stark das Thema SEO optimieren kannst und sehr stark Web-Apps-Analysen machen kannst. Bei uns, wir stellen quasi wirklich sicher, dass auf deiner Webseite alles sauber ist und passt.
Was? So, letzter Clip, nochmal der Andi Bruckschlögel, und zwar diesmal in seiner Funktion als Bits and Pretzels-Macher. Was war die größte Story dort? Na klar, die hatten Kevin Spacey, und hier erzählt der Andi, wie sie ihn geholt haben und dann auch, was passiert ist, als die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn aufgekommen sind. Ich glaube, das ist ganz interessant, haben sicherlich viele mitbekommen. Ist auch, glaube ich, eine einfach lustige Anekdote. Lustig, vielleicht nicht ganz so lustig, aber irgendwo zumindest eine Anekdote. Und als letzter Clip hier, wie gedacht, um ein bisschen sanfter und mit Watercooler-Talk quasi auszusteigen. Viel Spaß.
Was? Als wir das hatten, kam dann die nächste Stufe. Jetzt brauchen wir einfach die besten Speaker-Redner. Und da kamen wir relativ schnell auf einen Richard Branson. Und dann auf den damals noch sehr, sehr erfolgreichen und bekannten Kevin Spacey. Und haben da einfach über verschiedene Kontakte aus unserem Netzwerk, über LinkedIn einfach uns wirklich einen Wolf gesucht. Und Kevin Spacey, da kam ich wirklich über LinkedIn an, seinen Untermanager, der mich dann irgendwie zu seinem Boss weiterempfohlen hat. Und irgendwann, über ein Vierteljahr Arbeit, landeten wir dann bei seinem Daily Manager. Da haben wir mit dem Felix, Bernd und ich über ein Vierteljahr verhandelt und dann am Schluss ihn wirklich bekommen.
Und dann war der auch, ich war dann, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal da, genau. Ja. Und da war der ja auch schon wieder da. Also das heißt, er wurde dann auch sogar Partner von euch, habt ihr sozusagen den richtig lieb gewonnen und er euch. Ja. Und es war ja eigentlich mehr geplant, bis dann auf einmal die Nachricht kam, der Kollege hat ein paar sehr unsaubere Sachen gemacht.
Ja, es war, genau, also nach der ersten Veranstaltung, also vor der ersten Veranstaltung logischerweise, weil ich meine, sein Management spielt auf einem sehr hohen Level, war das alles auch sehr, sehr restriktiv. Wir mussten, und es war für uns auch wirklich ein spannendes Learning, wir mussten wirklich jeden Satz, jeden Punkt, jedes Komma absprechen, was wir kommunizieren. Und als sie dann da waren, waren die so begeistert von der Professionalität des Events, aber auch von der Betreuung und von uns, dass sie gesagt haben, hey, lass uns da mehr draus machen. Da haben wir ein ganzes Jahr lang dran geschraubt und gemacht, Felix, Bernd und ich, dass wir es wirklich geschafft haben, ihn als Partner an Bord zu holen.
Aber habt ihr da richtig auch Anteile dem gegeben und so?
Ja, er hat auch Shares bekommen.
Und aber hat er was bezahlt dafür? Nee.
Das ist was, worüber ich nicht sprechen darf, okay. Aber genau, er hat...
Weil der Plan war, er würde in Zukunft sein Netzwerk aktivieren, würde mithalten.
Genau, er wollte wirklich, und das ist auch das, was uns so fasziniert hat, dass er zum einen so down to earth ist und zum anderen auch, er hat da wirklich was gesehen und er hat ja auch diese Stiftung und die Foundation Send the Elevator Back Again und er will quasi auch wirklich die Jugend, den Nachwuchs fördern in verschiedensten Dingen und genau da wollte er auch bei uns mit anpacken und wollte auch da wieder was zurückgeben, wollte sein Netzwerk aktivieren. Und dann, wie gesagt, stehen wir auf der Bühne, announcen das, kriegen ein riesengroßes, gigantisches Presseecho. Und 3,5 Wochen später, da war ich gerade auf dem Weg zum Kilimandscharo, habe ich kurz vorher mitbekommen, dass da eben eine Bombe hochging, von der wir nichts wussten. Und so hat sich das ganze Ding dann schnell erstmal gewendet. Aber auch da, wir haben das mit seinem Management als abgesprochen, weil es waren ja jetzt erstmal nur Vorwürfe. Es gibt ja bis heute kein Urteil. Es haben zwar dann Netflix und so weiter den alle von der Klippe gestürzt, aber uns war es wichtig, das erstmal nicht zu tun, bevor irgendwie Näheres bekannt ist. Wir haben dann viel mit seinem Management abgestimmt. Und jetzt eben erstmal die Partnerschaft pausiert, bis eben weiteres bekannt ist oder eben nicht bekannt ist. Und das ist gerade der Status. Also Kevin Spacey ist dann auch in so eine Rehabilitationsklinik gegangen, ist jetzt erstmal von der Bildschirmfläche verschwunden. Jetzt steht natürlich in den Sternen, was da künftig passiert.
Wow, krasse Geschichte. Und du warst auf dem Kilimandscharo, als es passiert ist?
Auf dem Weg. Also ich musste, also das Ding war folgendes, wir haben natürlich logischerweise dann auf einmal sehr, sehr viele Journalisten Anfragen bekommen, nach dem Motto, hey, nehmt Stellung. Dann haben Felix, Ben und ich ein paar Nächte lang wirklich auch nicht gut geschlafen, weil wir halt nicht wussten, was ist jetzt da richtig. Also du stehst da auf einmal in einem Punkt, wo du ja zu einer Entscheidung gezwungen wirst oder zu einem Statement, ja, zu dem du eigentlich auch wenig sagen kannst, weil, wie gesagt, es gibt kein Urteil, es gibt Vorwürfe. Wir kennen Kevin Spacey wirklich komplett anders. Wir haben ihn als wirklich ehrbaren Kaufmann kennengelernt, als tollen Partner.
War der mit ihm auch abends und viel trinken und sowas?
Wir waren mit ihm feiern, wir haben es ja wirklich, also es war alles geil und auf einmal hast du so ein Ding im Raum und du sagst, okay, wie gehst du jetzt damit um? Und dann haben wir uns da wirklich dazu entschlossen, wie gesagt, dieses Statement rauszugeben, wo wir gesagt haben, wir pausieren und haben das dann eben publiziert und das war 4 Stunden, bevor ich mein Handy ausmachen musste, weil im Kilimandscharo hast du kein Netz. Und ich war dann 5 Tage lang unterwegs und wusste nicht, während dieser 5 Tage, ist jetzt Vincent Pretzels tot oder lebt's noch? Bin dann runter, hab mein Handy angemacht und war natürlich nicht wenig aufgeregt und habe dann gemerkt, okay, es gab irgendwie ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wie wir denn den jetzt da irgendwie auch vor, in Anführungsstrichen, vor die Klippe oder von der Klippe stürzen können, was wir aber auch nicht gemacht haben. Und gab da quasi einen kleinen Shitstorm, aber wie Stefan Raabe im letzten Jahr bei uns gesagt hat, besteht er meistens auch nur aus wenigen Leuten und hat sich aber dann auch schnell wieder geglättet und gelegt und demnach ist dann eigentlich auch nichts mehr groß passiert.
Was? So, das war das Podcast-Jahr 2018. Jetzt haben wir alles aus den Konserven rausgeholt, was wir noch hatten, was bei uns irgendwie so rumlag. Wir haben zwar jetzt schon wieder einige neue Sachen in der Planung und auch schon aufgenommen fürs nächste Jahr. Wir werden 52 Podcasts machen, so alle gesund bleiben und so Gott will. Wir hoffen, ihr habt weiter Bock dran zu bleiben. Ich bedanke mich für ein Jahr Podcast hören. Bis im nächsten Jahr. Guten Rutsch! Bevor ihr jetzt Feuerwerk kaufen geht, anzünden geht oder irgendwie eure Ausnüchterung fortsetzt, bitte vergesst nicht, das Facebook Marketing Update ist ein Podcast, der in der aktuellen Fassung den Kollegen Heinemann und mich zu Gast hat und außerdem auch ansonsten immer recht spannend ist oder vielleicht noch viel spannender ist. Also einfach mal, wer mehr Podcasts hören möchte, wer über Marketing mehr wissen möchte, insbesondere natürlich im Facebook-Ökosystem, der könnte das Facebook Marketing Update gut finden und findet es überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter fb.me/das Marketing Update. Also der Marketing Podcast von Facebook mit Jin Choi. Viel Spaß.